Kann man mich verstehen? Jawohl, super. Ja, es freut uns, hier zu sein. Das erste Mal im Gottesdienst zu dritt. Genau, ist natürlich immer riesig für uns, wenn wir hier sein dürfen. Und ich freue mich total, heute mit euch in Gottes Wort reinzuschauen. Ich habe in der vergangenen Zeit mal einen Artikel in einem Wissenschaftsmagazin gelesen. Und da stand drin, je mehr, also die Überschrift war, je mehr wir wissen, desto weniger verstehen wir. Und das fand ich war ein super interessanter Artikel. Und er ging um Hirnforscher, die jedes Mal, wenn sie einen Fortschritt machen in ihrer Forschung, eigentlich nur auf den Schluss kommen am Schluss, wir haben die ganze Sache wahrscheinlich uns einfacher vorgestellt, als sie tatsächlich ist. Also, das kann man sich so vorstellen, da sind irgendwelche Forscher, die arbeiten an irgendwelchen Experimenten und schauen, wie verhält sich dieses Hormon, was im Gehirn ausgeschüttet wird. Und dann macht man Tests jahrelang und schreibt Doktorarbeiten darüber und veröffentlicht das irgendwann und sagt, ja, wir haben es rausgefunden, dieses Hormon wird ausgeschüttet, wenn der Mensch Freude empfindet zum Beispiel oder so. Und kurz danach kommt eine Studie, warte mal, wie meint ihr das? Wir haben parallel auch geforscht. Und wir haben herausgefunden, selbes Hormon wird ausgeschüttet, wenn der Mensch Angst vor Schmerzen hat. Okay, wir haben uns das wahrscheinlich viel einfacher vorgestellt, als es ist. Und es ist total interessant, weil sie gesagt haben, es ist jedes Mal so, dass sie sagen, komm, wir setzen uns sehr, sehr enge Ziele. Also wir wollen jetzt nicht irgendwie sagen, übermorgen wollen wir das ganze Gehirn verstanden haben, sondern sie sagen, okay, komm. Lass uns mal wenigstens mal versuchen, wo ist Erinnerung gespeichert im Gehirn? Okay, das muss man doch irgendwie erkennen können. Und dann gehen sie hin, forschen und üben und haben das Gefühl, ah, wir öffnen endlich die Tür zur Antwort. Und es machen sich 7 neue Türen auf. Und sie sagen, wir kommen eigentlich nicht voran. Verstehen nur, dass wir immer weniger verstehen. Und man könnte echt provokant sagen, je schlauer wir werden, desto dümmer sind wir. Und heute wollen wir gemeinsam eine Stelle anschauen in der Bibel, wo es genau darum geht, wo es um dieses Spannungsfeld zwischen Wissen und Dummheit, die Bibel nennt es Torheit, geht. Ja, wo es unter anderem um Weisheit geht und was unsere Rolle dabei ist. Genau, die Bibelstelle, die wir heute betrachten, ist Johannes 9. Und genau wie die Hirnforscher das rausgefunden haben, und da mit viel Experiment und viel Forschergeist dahinter sind, neue Antworten zu erkennen, kann man das runterbrechen vielleicht auf dieses Bild? Wer weiß, was es ist? Sesamstraße, genau. Und der Titelsong von der Sesamstraße geht irgendwie so: Der, die, das, wer, wie, was, wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt, bleibt dumm. Richtig. Und das behalten wir mal im Hinterkopf, weil heute werden viele Fragen gestellt. Und ich möchte diese Stelle in Johannes 9 in 3 Abschnitte, in 3 Chapter einteilen. Und den habe ich noch so einen kleinen reißerischen Titel verpasst. Und das allererste Chapter, der erste Teil heißt Dunkelheit zu Licht. Und ihr dürft mit mir aufschlagen. Wir gehen direkt in die Stelle rein. Johannes 9. Und als er vorbeiging, Jesus, sah er einen Menschen. Moment, ich gebe es euch auch hier. Und als er vorbeiging, sah er einen Menschen, der blind war von Geburt an. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Rabbi, wer hat gesündigt, sodass dieser blind geboren ist? Er selber oder seine Eltern? Jesus antwortete: Weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern an ihm sollen die Werke Gottes offenbar werden. Ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er dies gesagt hatte, spie er auf den Boden, die Erde, und machte einen Brei mit dem Speichel und strich den Brei auf die Augen des Blinden. Und sprach zu ihm: Geh hin, wasche dich im Teich Siloa, das heißt übersetzt der Gesandte. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Die Nachbarn nun und die, die ihn zuvor als Blinden gesehen hatten, sprachen: Ist das nicht der, welcher da saß und bettelte? Etliche sagten: Ja, er ist's. Und andere sagten: Nein, er sieht ihm bloß ähnlich. Er selbst sagte: Ich bin's. Was für ein dramatischer Start eigentlich in die ganze Sache. Ich kann mir keine furchtbarere Zeit vorstellen in der ganzen Weltgeschichte, als mit dieser schweren Behinderung zu diesen Tagen, wo Jesus gelebt hat, auf der Welt zu sein. Was für ein finsterer Tag muss die Geburt von diesem Mann gewesen sein. Da waren 9 Monate lang Vorfreude: Oh, wir erwarten ein Kind, wir erwarten ein Baby. Und dann kommt kein starker Erbe zur Welt, sondern ein Klotz am Bein. Und die Freude, die davor war, und alle Vorbereitungen sind wie weggeblasen. Und von diesem kleinen Baby stand das Schicksal schon fest. Aus ihm wird kein Künstler, aus ihm wird kein großer Baumeister oder Architekt, der große antike Bauwerke planen kann. Aus ihm wird auch kein Schriftgelehrter, kein weiser Mensch. Sein Schicksal stand fest: Das wird ein Bettler. Und als wenn das nicht schlimm genug wäre, wird diese Familie auch noch zum Gerede der Stadt. Kannst du dich in diese Lage hineinversetzen? Kennst du das Gefühl, alle und jeden um dich herum zu enttäuschen? Kennst du das Gefühl, ein Klotz am Bein zu sein? Ein Außenseiter zu sein? Vom Leben gestraft zu sein? Vielleicht sogar von Gott gestraft zu sein? Und für die Leute, für alle drumherum, für alle, die das sehen, ist die Sache völlig klar. Selber schuld. Selber schuld. Das ist für die sogar so klar, dass die Jünger an ihm vorbeilaufen und sich nicht mal schämen, Jesus diese Frage zu stellen. Sie sagen: Jesus, der da vorne, wäre eigentlich er selber schuld oder seine Eltern? Sag mal kurz. Und die stellen schon diese Entweder-Oder-Frage. Sie fragen gar nicht: Hey, warum ist der blind? Was hat er getan? Der ist blind geboren. Hä? Wir verstehen es nicht. Sondern die sagen: Ja, irgendwie muss es ja so sein, A oder B. Und das setzt schon mal, diese Frage setzt schon mal voraus: Ja, irgendwas haben wir ja verstanden. Wir erinnern uns an die Sesamstraße. Eigentlich ist es gar nicht verkehrt, dass sie fragen. Ist doch gut. Wenn sie nicht wissen, was Sache ist, warum stellen sie nicht die Frage? Aber allein wie sie die Frage stellen, in unserer heutigen Zeit, wo man sagt: Okay, man muss schon sagen, wir sind wahrscheinlich auch ein bisschen sensibler geworden als Gesellschaft, das vielleicht auch gar nicht schlecht ist, muss das so unglaublich wehgetan haben. Da sitzt du bettelnd an der Straße und du hörst, wie über dich geredet wird: Ja, sag mal, ist er selber schuld oder sind seine Eltern schuld? Boah. Wie so ein Nachtreten, wenn man am Boden liegt. Und so sind wir Menschen manchmal, auch wir Christen. Vielleicht haben die Jünger das gar nicht extra gemacht. Aber wir verletzen einander. Und Jesus ergreift das Wort und er stellt sich hier vor. Und das finde ich so verrückt irgendwie in dieser Situation, weil Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Er sagt, ich bin das Licht der Welt. Er sagt, ich bin das Licht der Welt zu jemandem, der nicht mal weiß, was Licht ist. Ich weiß nicht, wovon du sprichst, Jesus. Was ist Licht? Ich bin blind geboren. Ich kenne nur Finsternis. Und irgendwie, obwohl dieser Mensch kein anderes Leben kennt, irgendwie weiß er doch ganz genau, irgendwas fehlt mir. Ich bin nicht vollständig. Ich bin nicht komplett. Irgendwas ist da, was mir fehlt. Und dieses Gefühl kennt jeder Mensch. Und wenn du mit offenen Augen durch die Welt gehst, dann siehst du, wie dir diese Frage eigentlich entgegengeschrien wird. Was fehlt mir eigentlich? Du siehst tausende Werbungen, du siehst irgendwelche Instagram-Posts, du siehst irgendwelche, keine Ahnung, WhatsApp-Status und sowas. Und der eine sagt, Fitness is my life. Und der andere sagt, Gesundheit, das ist der Weg. Und jeder hat so seine Sparte, wo er sich erhofft, dass es irgendwie dieses Loch in seinem Leben füllt und dass es irgendwie einen Sinn gibt. Ich will die Welt sehen. Ich will möglichst mit vielen Menschen geredet haben. Ich möchte ganz viele Freunde um mich her scharen. Ganz viele verschiedene Ziele. Alle unterschiedlich, aber alle irgendwie mit derselben Frage. Irgendwas fehlt mir doch. Irgendwie bin ich noch nicht ganz vollständig. Irgendwie bin ich doch auf dieser Reise für die und versuche zu ackern, was das Zeug hält, um das aufzufüllen, was irgendwie nicht da zu sein scheint. Und dieser Mensch weiß das, auch wenn er nichts anderes kennt, weiß er, dass er blind ist. Und er weiß, dass ihm dieser Rezeptor fehlt. Und was Jesus hier tut, als er sagt, weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, keiner von denen hat gesündigt, sondern an ihm sollen die Werke Gottes offenbar werden. Wisst ihr, was Jesus in dem Moment macht? Er gibt diesem Menschenleben einen Sinn. Er gibt diesem Menschenleben, was von allen anderen, von allen drumherum, als absolut wertlos erachtet wird. Der ist ein Sünder und seine Qual ist hier auf Erden, dass er sein Dasein fristen soll in seiner Finsternis. Das ist die Meinung, die man über ihn hat. Geht Jesus hin und sagt, nein, seine Aufgabe ist was anderes. Seine Aufgabe ist, dass ihr alle sehen sollt. Aber nicht aus eigener Kraft. Und dann passiert was, weiß man nicht, ob man lachen oder weinen soll. Als Jesus diese zentrale Frage der Menschheit beantwortet, diese Frage nach dem Sinn des Lebens, spuckt er auf den Boden. Und ich weiß nicht, ob diesem Bettler, diesem Sünder, dieses Geräusch vielleicht sogar sehr gut vertraut war. Vielleicht hat man öfter in seine Richtung gespuckt. Vielleicht hat man sich öfter über ihn geekelt, wie er ins Leere bettelnd dasteht. Vielleicht hat man sich öfter über ihn erhoben. Vielleicht kannte er dieses Geräusch nur zu gut. Und wenn wir das lesen, also sorry, bei mir kommt Ekel hoch. Das ist schon nicht sehr angenehm. Jesus spuckt dort in den Dreck und fängt an, das zu vermengen. Und dann total eklig nimmt er diesen Schleim, diesen Brei und schmiert es ihm auf die Augen. Und wir denken uns, Jesus, was machst du denn da? Was soll das? Ich meine, wenn du Brillenträger bist oder wenn du das nächste Mal zum Augenarzt gehst für eine Untersuchung, frag mal, ob du vielleicht auch die gleiche Salbe bekommst. Wahrscheinlich wird die Polizei gerufen und du wirst abgeholt. Also ist ja, nach heutiger Logik wird man sich denken, also ist ja, also Wahnsinn. Und Logik ist das Stichwort. Ich will eine kurze Spiegelstelle mit euch anschauen, in 1. Korinther 3. Die Situation ist folgende. Paulus spricht hier zu Christen in Korinth. Und wir müssen uns vorstellen, Korinth damals ist die Metropole der Wissenschaft. Das ist eine Gigastadt, das sind sehr gebildete Leute, das sind Griechen. Und für die Griechen, wir kennen das aus dem Schulunterricht, Aristoteles und sowas, da ist die Weisheit so das Ziel, nach dem sich alle streben. Ich könnte sagen, wie heute so für uns die mathematische Wissenschaft, weißt du, wenn dann irgendwelche Sachen bewiesen werden, sagt man, oh, wie genial, man hat rausgefunden, das war damals die Philosophie und so Logik überhaupt, Dinge zu erklären, war so, das war das, was man bewundert hat und alles Mögliche. Und Paulus schreibt diesen Christen dort in Korinth folgende Verse. Ich lese aus 1. Korinther 3, Verse 18 bis 20. Da steht drin, niemand betrüge sich selbst. Wenn jemand unter euch sich für weise hält in dieser Weltzeit, so werde er töricht, damit er weise werde. Hä? Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit vor Gott. Denn es steht geschrieben, er fängt die Weisen in ihrer List und wiederum, der Herr kennt die Gedanken der Weisen, dass sie nichtig sind. Also Paulus spricht hier echt harte Worte rein in eine Gesellschaft, die gedacht hat, sie kann die gesamte Welt erklären. Und nichts anderes hat sich eigentlich geändert. Und genau umso mehr verwundert uns jetzt diese Situation, dass Jesus diese ganz eklige Art und Weise der Heilung macht. Weil wir lesen an total vielen anderen Stellen, dass ein Wort von ihm gereicht hat oder dass eine Berührung von ihm gereicht hat, zum Beispiel. Das bedeutet, es gibt für ihn super viele Möglichkeiten zu heilen. Er ist gar nicht darauf angewiesen, das auf diese eklige Art und Weise zu tun. Er macht's aber. Und irgendwie stört uns das, seid doch mal ehrlich. Irgendwie denkt man so, Jesus, hättest du nicht einfach antippen oder irgendwas? Ey, warum denn so? Warum so? Aber der Grund ist klar. Jesus zeigt hier was ganz Deutliches auf. Er zeigt genau das, was wir in Korinther gelesen haben. Diese ganzen Erklärungsversuche, der ganze Versuch, logisch das zu erschließen, wie ist das passiert, warum könnte das doch noch ein anderer Weg zu diesem Ergebnis geführt haben. Jesus lässt da keinen Spielraum für Interpretation. Er macht ganz klar, das hier ist eine Wundertat. Und er stellt sich hier in diesem Moment als der gleiche Gott vor, von dem wir lesen, dass er Adam und Eva aus Lehm geformt hat, aus dem Dreck, aus dem Schmutz der Erde geformt hat. Und er gibt hier sein Wirken als Schöpfer Gott preis. Er macht nichts anderes. Er formt wieder den Lehm und stellt her und macht neu. Unmissverständlich zeigt er auf, das, was hier gerade passiert, ist nicht menschlich. Und dann gibt es ein kleines Detail, was wir gerne überlesen. Bis jetzt denken wir so, also dieser Blinde ist noch nicht ein einziges Mal zu Wort gekommen. Der hat noch gar nichts gesagt. Der hat nicht gesagt, Herr Jesus, bitte hilf mir oder irgendwas. Er hat gar nichts gesagt, null. Über den wurde gesprochen und der wurde jetzt gerade, also jetzt gerade hat er noch den Schleim auf den Augen, wo wir jetzt gerade stehen. Und steht da immer noch in seinem Dreck und in seinem miserablen Leben eigentlich. Und man denkt so, das passiert dem Mann irgendwie. Man denkt, das passiert über ihn hinweg. Er hat Glück gehabt, dass er gerade an dem Abend an der Stelle saß. Wenn es ein anderer gewesen wäre, wäre es ein anderer gewesen, hat man vielleicht das Gefühl. Aber nein, weil Jesus gibt ihm einen Auftrag. Jesus gibt ihm eine Aufgabe, die Vertrauen erfordert. Und zwar heilt er ihn nicht an Ort und Stelle, sondern er sagt ihm, geh hin. Geh hin zu diesem See und wasche deine Augen aus. Und ihr müsst euch vorstellen, für uns wäre das vielleicht, ja, ich kann es mal ausprobieren, komm, laufe ich mal die Richtung. Wollt sowieso noch einkaufen. Für ihn aber ist es eine richtig krasse Tortur, weil er muss als Blinder sich auf diese Reise begeben, durch die Stadt stolpern, das war garantiert nicht behindertenfreundlich, wie die Stadt dort aufgebaut war, stolpert irgendwie zu diesem See, hey, muss vielleicht die Leute fragen, sorry, ich bin, glaube ich, verlaufen. Wo geht's nach Siloa? Wo geht's zu diesem komischen See? Ja, hier, bist völlig falsch, da musst du nochmal da lang. Oh nein. Und dann stolpert er da rum mit blauen Flecken, kommt er da an, kniet sich ins Wasser, wäscht sich, oh, und tatsächlich. Aber wir klammern das aus, wir überlesen das, wir denken so, ja, okay, da wird er halt einfach geheilt. Nein, er geht diesen Weg schon, er geht diesen Vertrauensweg schon und zu nichts anderes sind wir auch aufgefordert. Wir sind aufgefordert, Jesus zu vertrauen, selbst wenn wir noch in der Finsternis sind, selbst wenn unsere Augen noch verschlossen sind. Lädt uns Jesus ein, ihn zu begegnen, ihn zu vertrauen. Und diese Frage gilt auch dir heute Morgen, die gilt auch mir. Vertraust du Gott in deiner Finsternis? Vertraust du Gott, wenn es darum geht, einen unbequemen Weg zu gehen in eine Richtung, auf die du vielleicht gerade gar keine Lust hast? Weil er dir etwas verspricht, was großartig ist. Dieser Mann hatte bis dahin nicht alles begriffen. Er hat sich von Jesus auch nicht erstmal einen Lebenslauf und eine Qualifikationsbescheinigung in Blindenschrift geben lassen. Hat er nicht. Es war Vertrauen notwendig, dass er losgeht. Er ist einfach Jesus Stimme gefolgt, ohne das Ziel zu sehen und es vielleicht noch gar nicht zu verstehen. Dem Vertrauen auf sein Wort. Er hat gesagt, Herr, ich nehme dich beim Wort. Und für diesen Mann, als er das macht, ändert sich alles. Und das Krasse, was wir hier lesen, das ist so großartig. Die Veränderung von ihm ist so heftig, dass nicht nur er sehend wird, sondern dass für die Menschen sichtbar wird, dass er sehend wird. Komplizierter Satz. Aber das bedeutet, der Mann, der da mit blauen Flecken angestolpert kam, es war danach nicht mehr daran zu denken, dass der mal blind war. Da war kein Zweifel mehr. Sein Leben hatte sich komplett verändert, aber auch, wie Menschen ihn gesehen hatten, hatte sich komplett verändert. Abgesehen davon, dass ich denke, dass der in Jubel ausgebrochen sein muss, kann ich mir vorstellen, wie der durch die Straßen getanzt ist, wieder zurück an den Ort. Und wenn er irgendwie, keine Ahnung, so ein Schubkarren mit irgendwelchen Wassermelonen ihm entgegengekommen ist, stelle ich mir so ein bisschen filmhaft vor. Ist also kurz vorbeigetanzt, so, hab dich gesehen. Und so, und ist er total, also der nutzt es richtig. Der nutzt sein neues Leben richtig. Und die Leute sehen es und denken so, Der war doch blind, das ist doch der Blinde. Ich kenne den, das ist mein Nachbar. Der war stockblind, Bettler, wirklich, glaub mir. Und das ist so krass, dass Leute sogar sagen, ey, du täuscht dich. Das ist wahrscheinlich ein entfernter Cousin oder so, die sehen sich ähnlich, das kann nicht sein. Guck mal, wie der hier rumtanzt, der sieht besser als ich. Das kann, also irgendwas passiert da. Also du bist nicht ganz dicht. Und es ist so krass, dass die Leute diskutieren und sagen, hä, ist der das jetzt oder so? Dass er irgendwann mal sogar selber hinstehen muss und das einfachste Zeugnis der Welt geben muss. Er sagt einfach nur, hey Leute, ich bin's, wirklich, ich bin's. Fertig. Und das ist das erste Zeugnis, was er hier gibt. Keine theologische Auslegung, kein wissenschaftlich fundierter Korrex, den er da durcharbeitet, sondern einfach nur ein, Leute, das ist mir passiert. Ich weiß auch gerade nicht. Hä? Boah. Aber ich bin bereit, mit euch darüber zu reden. Und es ist so cool zu sehen. Und gleichzeitig stellt es uns eine sehr unbequeme Frage. Sieht man das an meinem Leben? Sieht man das mir an, dass ich Jesus kenne? Sieht man das mir an, dass sich bei mir etwas verändert hat überhaupt? Gesundheit. Es ist eine wirklich, wirklich unangenehme Frage. Und gerade war ich wirklich so, gerade hat man noch gedacht, ist ja der Hammer und ey, schön für ihn. Und gleichzeitig müssen wir auch damit leben, dass das Scheinwerferlicht auf uns gestellt wird. Und die Frage steht, ja, was ist mit dir? Kannst du es gut geheim halten, dass du Jesus kennst? Warum eigentlich? Kannst du gut den Blinden weiterspielen? Mit einem offenen Auge zugekniffen? Warum? Warum? Und ich muss mir die Frage selber stellen. Ich bin sicher, nicht jeder weiß von mir, was Jesus für mich bedeutet und wie stark. Was ist da los? Dem Mann hat man es angesehen. Abschnitt 2, schon das Bild zu früh aufgemacht. Ich habe es überschrieben mit dem Titel Das Verhör. Und wir gehen einfach direkt in die Stelle rein. Da führten sie ihn, der einst blind gewesen war, zu den Pharisäern. Es war aber Sabbat, als Jesus den Teig machte und ihm die Augen öffnete. Nun fragten auch die Pharisäer wieder, wie er sehend geworden war. Und er sprach zu ihnen, ein Brei hat er auf meine Augen gelegt und ich wusch mich und nun bin ich sehend. Da sprachen etliche von den Pharisäern, dieser Mensch ist nicht von Gott, weil er den Sabbat nicht hält. Andere sprachen, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen geben? Wie kann ein Mensch solche Zeichen geben? Und es entstand Spaltung unter ihnen. Sie sprachen wiederum zu den Blinden. Was sagst du von ihm, weil er dir die Augen geöffnet hat? Er aber sprach, er ist ein Prophet. Nun glaubten die Juden nicht von ihm, dass er blind gewesen und sehend geworden war, bis sie die Eltern des sehend gewordenen gerufen hatten. Und sie fragten sie und sprachen, ist das euer Sohn, von dem ihr sagt, dass er blind geboren ist? Wieso ist er denn jetzt sehend? Seine Eltern antworteten ihm und sprachen, wir wissen, dass dieser unser Sohn ist und dass er blind geboren ist. Wieso aber er jetzt sieht, das wissen wir nicht. Und wer ihm die Augen geöffnet hat, wissen wir auch nicht. Er ist alt genug, fragt ihn selbst, er soll selbst für sich reden. Das sagten seine Eltern deshalb, weil sie die Juden fürchteten. Denn die Juden waren schon übereingekommen, dass wenn einer ihn als Christus anerkennen würde, dieser aus der Synagoge ausgeschlossen werden sollte. Darum sprachen seine Eltern, er ist alt genug, fragt ihn selbst. Da riefen sie zum zweiten Mal den Menschen, der blind gewesen war, und sprachen zu ihm, gib Gott die Ehre, wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Da antwortete jener und sprach, ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Eines weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehend bin. Sie sprachen aber wiederum zu ihm, was hat er mit dir gemacht? Wie hat er dir die Augen geöffnet? Er antwortete ihnen, ich habe es euch schon gesagt und ihr habt nicht darauf gehört. Warum wollt ihr es noch einmal hören? Wollt ihr etwa auch seine Jünger werden? Sie beschimpften ihn nun und sprachen, du bist sein Jünger, wir aber sind Moses Jünger. Wir wissen, dass Gott zu Mose geredet hat, von diesem aber wissen wir nicht, woher er ist. Da antwortete der Mensch und sprach zu ihnen, das ist doch verwunderlich, dass ihr nicht wisst, woher er ist. Und er hat doch meine Augen geöffnet. Wir wissen aber, dass Gott nicht auf Sünder hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. Von Ewigkeit her hat man nicht gehört, dass jemand einen Blindgeborenen die Augen geöffnet hat. Wenn dieser nicht von Gott wäre, so könnte er nichts tun. Sie antworteten ihm und sprachen zu ihm: Du bist ganz in Sünden geboren und willst uns lehren? Und sie stießen ihn hinaus. Extrem dramatische Stelle und extrem interessante Stelle. Ich habe versucht, ein paar Sachen zu markieren. Und ich habe versucht, sie auch sehr dramatisch zu lesen. Und zwar das ganze Gelbe hier. Ihr seht, was da steht. Es ist immer, ich weiß es nicht, ich weiß, wir wissen auch nicht und sowas. Das ganze Ding hier, dieser ganze Verhör, der hier stattfindet, dieses ganze, ja, Gerichtsdrama, kann man fast sagen, ist wirklich ein Kampf um Wissen. Wer weiß es besser? Und da ziehen sie wirklich alle Register. Und es ist sehr interessant, weil halt ganz am Anfang wird er erstmal davor geschleppt, vor die Pharisäer. Und man hat so das Gefühl, für die Leute ist es so krass, die sagen, hey, sorry, da müssen jetzt erstmal Profis ran. Und die erste Frage im Verhör ist, was ist passiert? Und was macht dieser Mann? Er gibt das zweite Mal Zeugnis. Das erste Mal, sein Zeugnis war wirklich sehr kurz, er hat einfach nur gesagt, ja, stimmt, was ihr sagt, ich bin's. Das zweite Mal kriegt er die Chance zu erklären, was da wirklich vorgefallen ist. Die zweite Frage nach dem, was ist passiert, ist die Frage, wie ist es passiert? Und diese Frage hat schon Hintergedanken. Diese Frage stellt nämlich nicht die Frage, hey, erklär uns, was ist vorgefallen? Weil das hat er ja eigentlich schon gerade gesagt. Sondern die Frage stellt, ist das, wie das passiert ist, vereinbar mit unserer Logik? Ist das vereinbar mit unserem Weltbild? Ist das vereinbar mit unserem Gott? Es ist eigentlich nur ein eiskalter, knallharter Test. Und wir sehen, das ist nicht wirklich was, dass sie interessehalber wissen wollen, hey, wow, Wahnsinn, was mit dir passiert ist, sondern es ist ein, den nehmen wir jetzt erstmal auseinander. Und es ist krass, man muss sich das vorstellen, ein junger Christ, jemand, der gerade den Ruf Gottes gehört hat und gefolgt ist, kommt erstmal in so eine hammerharte Situation, wo richtige Profis stehen. Ihr müsst euch vorstellen, der Typ konnte garantiert nicht lesen, weil er blind war. Und da kommen die Schriftgelehrten, die gesagt haben, hey, unser Lebensstil besteht darin, dass wir die großen Bücher wälzen und dass wir die harten Fragen stellen. Und wir haben die Ahnung. Und er kommt dorthin und er hat sich bestimmt klein gefühlt, so richtig, ja, so, hey, ich werde hier gleich zertreten, wie so ein Käfer. Und steht dort vor denen, vor diesen absoluten Vollprofis und die stellen ihm dann die Fragen. Bam, erzähle uns, wie ist es passiert? Und bam. Und er gibt seine Antwort. Ja, Spucke, Brei, See, Sicht. Und für die ist es, aha, der Fall ist klar. Aha, der Fall ist klar. Dieser Jesus, der ist nicht von Gott. Er hat am Sabbat gearbeitet. Und deswegen kann das nicht sein. Stempel drauf, Case closed. So, Punkt. Die Sache ist erledigt. Du hast keine Ahnung, was dir da widerfahren ist, dass dein Leben sich geändert hat, dass du aus der Finsternis raus bist. Du hast keine Ahnung. Du hast keine Ahnung. Und wir erkennen langsam auch so ein bisschen, warum Jesus so provokant gehandelt hat, warum er da was angemischt hat, warum er nicht das bei einer Berührung sein gelassen hat oder bei einem Bitten zu Gott, Herr, mach diesen Mann wieder sehend oder so, sondern warum er wirklich aktiv geworden ist. Er hat diese Situation provoziert. Es musste eine Tat, eine Heilungstat an diesem Tag vollbracht werden, damit überhaupt es zu diesem heftigen Gerichtsurteil kommt. Und jetzt lesen wir was Krasses. Dieses Zeugnis, dieses einfache, aber deutliche Zeugnis. erschüttert das Konstrukt aus Logik und vermeintlicher Weisheit von diesen Vollprofis. Und die fangen an, sich untereinander zu streiten. Die sagen, ja, warte mal, ganz kurz, so einfach ist es nicht, warte mal. Ja, ich sehe das auch so wie du, dass dieser Jesus, der kann wohl nicht von Gott sein, aber gleichzeitig hat er eine Wunderheilung vollbracht und wir wissen, dass eigentlich nur Gott das kann. Warte mal, er kann nicht von Gott sein, aber das kann nur Gott machen. Also irgendwas passt hier nicht zusammen. Und die fangen an zu diskutieren und die fangen an zu streiten. Und ihr müsst euch vorstellen, dieser kleine Mann, dieser arme Bettler, dieser Loser steht vor denen und sieht, wie sein einfaches Zeugnis, sein einfach nur, hey, das ist mir passiert mit Jesus. Macht damit, was ihr wollt. Erschüttert die Grundfesten deren Glaubens. Und das ist so genial. Dein Zeugnis, deine Geschichte, wie Gott dich aus der Dunkelheit rausholt, hat Sprengkraft. Halt das nicht geheim. Versteck das nicht. Die gibt ihm eigentlich gerade eine echt, was ich erlebt habe, das ist wirklich passiert. Und das, wie Gott an mir gehandelt hat, hey, das sind die Vollprofis, haben die überhaupt eine Ahnung? Gefühl, wenn man das so liest, dass diese Wut gegeneinander, weil die wahrscheinlich da so voll hitzig diskutiert haben, vielleicht sagst du hier was Falsches, dann sägen wir dich ab und dann ist die Sache auch erledigt. Dieser Blinde oder dieser ehemals Blinde sagt, ja, er ist wohl, das ist eine starke Aussage, weil er sagt in dem Moment, das, was er gemacht hat, hat er von Gott aus gemacht. Smarter hier, Arzt oder sonst irgendwas, sondern das ist Gottes Wille. Und vielleicht kommen wir überein, hat man das Gefühl, ist eine sehr zarte und wird wohl ein Prophet gewesen sein. Ich habe ganz am Anfang gelesen, Jesus hat gesagt, ich bin das. Das hast du eigentlich auch schon gehört. Respektieren also, dass er dort trotzdem zu seinem Wort steht, dass er nicht einfach sagt, ich habe keine Ahnung, ihr wisst es besser, sagt mir was. Und die geben sich damit nicht zufrieden und holen seine Eltern rein. Ist das hier alles fake? Ist das hier alles, war der überhaupt blind und so? Das ist einfach. Und ihr müsst euch vorstellen, für diese Eltern hat sich eigentlich auch gerade das ganze Leben verändert. Wir haben ja vorhin gelesen, dafür ist er eigentlich zu jung, waren vermutlich die Eltern. Eigentlich, deren Ruf war gerade dabei, dass sie verschrien waren als die Sünder, die mit dem blinden Sohn, ja, die Gott strafen wollte, schon Hoffnung gewesen sein eigentlich. Und jetzt werden sie davor gerufen und sag jetzt nichts Falsches. Ich stelle mir vor, wie die vielleicht, keine Ahnung, die Hand eines anderen getragen haben, dass uns die Leute vielleicht wieder endlich mal ins Gesicht schauen. Ja, wir wissen, dass es unser Sohn ist. Und ja, wir wissen, dass er blind war. Kann man nicht abstreiten. Aber den Rest wissen wir nicht. Keine Ahnung. Fragt ihn selber. Eigentlich schade. Eigentlich schade, dass sie nicht auch hinstehen und sagen, da muss Gott gewirkt haben. Das müsste doch für sie auch klar sein. Was ist da los? Aber sie haben Angst vor den Menschen. Ich sage euch ganz ehrlich, nicht anders geht's uns. Das glaube ich keinem, dass er sagt, oh, Menschen sind mir völlig egal. Ich sag, was ich will. Nein, das glaube ich nicht. Das kaufe ich dir nicht ab. Und man muss sich vorstellen, dieser Ausschluss aus der Synagoge, mit dem gedroht wurde, wenn man Jesus als Christus, als Messias bezeichnete, das war gesellschaftlicher Selbstmord. Ab dem Zeitpunkt, weg. Nein, nein, nein. Mit dem haben wir nichts mehr zu tun. Bei denen stand richtig viel auf dem Spiel. Und dann reden wir, dass diese Gerichtsverhandlung geht in die zweite Runde. Und sie sagen, okay, jetzt haben wir die Eltern gehört, die wissen anscheinend nichts, toll, der muss wieder her. Holt ihn wieder her. Und die holen den ran und sagen, so, jetzt nochmal Tacheles. Und sie fangen an mit, steht's hier? Gib Gott die Ehre. Also sie sagen im Prinzip, schwör. Schwör, was du jetzt sagst. Und fragen ihn im Prinzip eigentlich alles, was sie ihn schon mal gefragt hatten. Gib Gott die Ehre. Und sie stellen diese Frage erstmal, nachdem sie eine Aussage treffen. Sie sagen, was ist dir passiert? Erstmal, wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. So viel steht fest. Dieser Jesus, der dich geheilt haben soll, das ist ein Sünder. Das wissen wir. Und der Blinde sagt, hey, ich bin noch kein Profi im Glauben. Ich bin noch echt jung mit Jesus unterwegs. Ich weiß noch nicht so viel. Keine Ahnung, kann sein, dass er ein Sünder war. Das weiß ich nicht. Aber eins weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehend bin. Und sie fangen an, ihn wieder auszufragen und jetzt passiert was richtig Cooles. Und zwar dieser Bettler, der jetzt eigentlich aufgefordert wird, das dritte Mal Zeugnis zu geben. Man sieht, dass er sich traut, ich sag fast, dass er sich traut, auf Angriff zu gehen. Also, irgendwann sagt er zu ihm, also sie wollen wieder von ihm wissen, ja, was hat er mit dir gemacht? Und er sagt, ey, er antwortete ihnen, Vers 27, ich habe es euch schon gesagt und ihr habt nicht darauf gehört. Warum wollt ihr es nochmal hören? Wollt ihr etwa auch seine Jünger werden? Da beschimpften sie ihn und sprachen, du bist sein Jünger, wir aber sind Moses Jünger. Also, er ist in einer Situation, dass er fester steht als davor. Und das finde ich eine ganz interessante Beobachtung. In dem Verhör, in der Situation, wo er sich eigentlich total klein fühlen würde, wächst sein Glaube. Aus diesem kleinen, mini-kleinen Zeugnis wird ein Einstehen für das, was er erlebt hat. Und das passiert alles in einer wirklich extremen Drucksituation. Wir erinnern uns, das Gleiche, was seinen Eltern blüht, blüht ihm auch. Er hat richtig viel zu verlieren. Und irgendwann geht ihm platzt förmlich der Kragen. Er sagt, was wisst ihr eigentlich? Ihr spricht von, wir wissen dies, wir wissen das, wir wissen hier, wir wissen so. Was wisst ihr eigentlich? Trotzdem fragt er mich die ganze Zeit. Trotzdem könnt ihr es irgendwie nicht glauben. Man hat das Gefühl, es explodiert aus ihm heraus. Von seiner Unsicherheit am Anfang. Ja, wahrscheinlich ist ein Prophet? Fragezeichen. Seht ihr das auch so? Ist keine Spur mehr übrig. Er sagt, Leute, es ist Gott. Fertig, aus. Mickey Maus. Die Sache ist ganz klar. Und dieser Mut, den er dort beweist, dieses ganze Hin und Her, wir wissen, du weißt, wisst ihr nicht, das und sowas, wo er ihm einfach sagt, Leute, sorry. Hat es sowas schon mal jemals gegeben? Und das Ergebnis ist wirklich eine üble Sache. Und zwar in Vers 34, sie antworteten und sprachen zu ihm, du bist ganz in Sünde geboren und willst uns belehren? Und sie stießen ihn hinaus. Das, was er befürchtet hat, ist eingetreten. Das, was seine Eltern befürchtet haben, ist tatsächlich eingetreten. Er ist davon nicht beschützt geblieben. Boah. Das ist doch nicht fair. Da hat er sich endlich mal zusammengerafft, da hat er den Mut aufgebracht, klar und deutlich zu sagen, wer Jesus für ihn ist, was er für eine Rolle in seinem Leben spielt, was er mit ihm für eine Veränderung erlebt hat. Und die Antwort ist, raus mit dir. Und man sieht sogar in der Antwort noch, der Blick auf ihn hat sich nie geändert. Du bist immer noch der blinde Bettler. Du bist immer noch der in Sünden Geborene. Boah, ist es hart. Boah, ist es hart, wenn wir in der Welt so betrachtet werden. Wenn zu uns gesagt wird, was willst du mir eigentlich erzählen? Ich weiß, wie du in der Schule warst. Ich weiß, über was für Witze du gelacht hast. Ich kenne dich, ich weiß, dass du garantiert nicht immer ehrlich warst. Du willst mir was erzählen von Gott, von Jesus? Kann ich nur lachen. Raus mit dir. Boah, heftig. Und eigentlich, vielleicht sogar, geht dieser ehemalige Bettler, dieser Mann, der jetzt sehen kann, raus und sagt vielleicht, boah, ich kann zwar sehen, aber das ist der schlimmste Tag meines Lebens. Eigentlich stehe ich mit weniger da, als ich blind war. Oh, also wirklich, das ist hammerhart. Teil 3 von der Stelle. Rettung. Ihr müsst euch vorstellen, dieser Mann ist gesellschaftlich gerade gestorben. Der ist gesellschaftlich ein Unberührbarer geworden gerade. Allein schon, weil die Leute Angst haben, hey, wenn ich mit dem was zu tun habe, dann werde ich vielleicht auch rausgeschmissen und sowas. Deswegen weg mit dem. Und wer weiß, ob seine Eltern überhaupt noch mit ihm Kontakt haben. Es klang ja nicht so, als sie da vor Gericht standen. Wahrscheinlich werden sie auch ihm den Rücken kehren. Und er steht wirklich mit nichts da. Und so ist das manchmal im Leben, wenn wir Jesus nachfolgen. Manchmal im Leben stehen wir mit nichts da. Nicht anders ist es bei unserer Bekehrung. Was wir gerade gesehen haben, war eigentlich der Schnelldurchlauf eines Christenlebens. Am Anfang stand Finsternis, Dunkelheit, Hilflosigkeit. Dann kommt Jesus rein, dann entsteht Veränderung. Veränderung, die so krass ist, dass sie sichtbar ist für drumherum. Aber dann kommt der Angriff. Hartes Gericht. Verlust und Dinge, die man aufgeben muss. Und dann am Schluss auch das Gefühl, hä? Wozu? Warum das Ganze? Die Probleme von ihm haben sich nicht alle in Luft aufgelöst, als er sein Augenlicht nicht wiederbekommen hat. Sie haben sich nicht alle aufgelöst. Das ist ganz wichtig, was wir hier mitnehmen können. Aber jetzt lernen wir so eine geniale Eigenschaft von Jesus kennen. Weil Jesus kriegt es mit. Jesus kriegt es mit. Und wir lesen: Jesus hörte, dass sie ihn ausgestoßen hatten. Und als er ihn fand, sprach er zu ihm: Glaubst du an den Sohn Gottes? Er antwortete und sprach: Wer ist es, Herr, damit ich an ihm glaube? Jesus aber sprach zu ihm: Du hast ihn gesehen. Gesehen. Und er hat mit dir geredet. Und der mit dir redet, der ist es. Er aber sprach: Ich glaube, Herr, und fiel anbetend vor ihm nieder. Und Jesus sprach: Ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, damit die, welche nicht sehen, sehend werden, und die, welche sehen, blind werden. Und dies hörten etliche der Pharisäer, die bei ihm waren. Und sie sprachen zu ihm: Sind denn auch wir blind? Jesus sprach zu ihnen: Wenn ihr blind wärt, so hättet ihr keine Sünde. Nun sagt ihr aber: Wir sind sehend, deshalb bleibt eure Sünde. Wir sehen hier Jesus, wie er zum einen erstmal mitbekommt, was diesem Mann passiert ist. Wir sehen ihn, dass es nicht an ihm vorübergeht, dass er das nicht irgendwie, ach echt, ist der rausgeflogen, oh schade, naja gut, sondern dass er das weiß. Hey, dieser Mann steht gerade ohne was da. Dieser junge Christ, dem steht das Wasser bis zum Hals. Und dann steht da drin, dass er ihn fand. Und das setzt voraus, dass er ihn gesucht hat. Und das finde ich so cool. Dass Jesus sich auf die Suche macht nach dem Mann. Und er stellt ihn die Frage, die er auch dir heute Morgen stellt, die er dir so oft stellt. Glaubst du an den Sohn Gottes? Und eigentlich wissen wir schon, dass der Mann glaubt. Er hat es eigentlich gerade bewiesen. Aber Jesus stellt ihm diese Frage trotzdem nicht als Test, sondern als Einladung. Als Einladung, weil er sich ihm wirklich zu erkennen geben möchte. Der Mann sagt, wer ist es, damit ich an ihn glaube? Und Jesus sprach zu ihm, du hast ihn gesehen. Er spricht sein neues Sinnesorgan an. Er sagt, das, was dir geschenkt ist, hat es bewiesen. Das, was an dir sich verändert hat, hat es bewiesen. Du hast ihn gesehen. Du hast Jesus gesehen. Und der mit dir redet, der mit dir gerade Gemeinschaft hat, der, mit dem du gerade Beziehung führst, der ist es. Und für ihn bleibt kein Zweifel mehr. Ich glaube, Herr. Und er fällt anbetend vor ihm nieder. Heute Morgen steht Jesus uns die gleiche Frage. Und wir lesen auch, dass Jesus sagt, es gibt viele, die sagen, die sehen und die kneifen die Augen zu. Und Jesu Wunsch ist, dass du nicht deine Augen zugekniffen, ja, damit verbringst, zu glauben, dass du es verstanden hast oder sonst irgendwas, sondern dass du voller Demut, wie dieser Mann, vor ihn trittst und sagst, Herr, ich will dir nachfolgen. Ich will zu dir beten, ich will mit dir Gemeinschaft haben. Und diese Einladung steht heute für dich. Und wenn du merkst, ja, eigentlich kenne ich das doch und eigentlich habe ich das doch auch angenommen für mein Leben. Aber da strahlt nichts aus. Tote Hose, das Pappmaché. Dann ist es auch in diese Situation reingesprochen. Und wenn du in einer Zeit bist, wo du sagst, ey, ich fühle mich, als stehe ich vor Gericht. Was soll ich denn antworten? Ich habe keine Ahnung. Ich stehe vor großen Fragen meines Lebens. Ich bin hilflos. Ich weiß nicht weiter. Dann ist diese Situation da reingesprochen. Und wie tröstlich ist es, dass wir einen Gott haben, dass wir einen Jesus haben, der uns die Hand hinstreckt, der uns aufsucht, dem es nicht egal ist und der ihm auch nicht kritisiert, der nicht hingeht und sagt, hey, warum hast du eigentlich vor Gericht, als du da standest und gedacht hast, ey, ich weiß nicht mehr weiter, warum hast du nicht gesagt, dass ich das Licht der Welt bin? Habe ich doch gesagt. Da ist kein Verurteilen da, da ist kein, hey, hättest du mal besser gewusst, und sowas. Und hättest du dich mal gerade hingestellt, bist da voll verkrümmt da gesessen. Wie peinlich war das denn? Nein, null. Sag, du bist mein Kind. Dir will ich Gemeinschaft haben. Und der Aufruf ist dringend. Der Aufruf ist dringend. Erlebe Jesus. Und teil das, gib davon Zeugnis, trag das raus. Hab Gemeinschaft mit ihm, sei standhaft auch in den Gerichtsverhandlungen dieser Welt und such seine Gemeinschaft. Was wir haben, ist ein Speedrun, ein kompaktes, ein Schnelldurchlauf von einem Menschenleben, wie Gott sich das vorstellt. Wow. Ich hoffe, das geht nicht einfach so an euch vorüber. Und ich weiß nicht, wo du dich wiederfindest in dem Leben dieses Menschen, der in Finsternis war und bei dem Gott selber den Lichtschalter angedrückt hat. Ich weiß nicht, wo du da stehst. Aber ich weiß ganz genau, dass eine von den Situationen muss bei dir ins Schwarze treffen. Es kann nicht sein, dass ich das gelesen habe und mir gedacht habe, ey, das ist das ganze Leben. Und auch dir streckt Gott heute Morgen die Hand hin. Steht bitte auf, ich würde gerne noch zum Abschluss beten. Heiliger Vater, wie großartig ist es, dass du deinen Sohn geschickt hast, dass er uns entgegengeht, Herr. Wie großartig ist es, dass du uns ja, den Heiland, den Retter geschickt hast, Herr, das Licht der Welt. Bitte lass uns dieses Geschenk nicht als gering erachten, Herr. Hilf uns, dass wir standhaft sind für dich, Herr. Und mach, dass wir deine Hand, die uns entgegengestreckt ist, ergreifen. Amen.